Einen schönen guten Nachmittag. Ich freue mich, Sie bei Radio Wolf begrüßen zu dürfen. Ich habe hier heute mit in der Sendung Frau Professor Barbara von Meibom. Barbara, herzlich willkommen bei Radio Wolf.
Danke, Thomas. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann, mit dabei sein kann.
Du warst ja gerade letzte Woche auf einer sehr spannenden Konferenz in Ungarn. Die Konferenz hieß Reinventing Europe und das war die Europäische Integrale Konferenz. Du warst dort eine der Moderatoren dieser Konferenz und das war eine Konferenz, wo sich 400 Menschen, integrale Menschen aus Europa, aber nicht nur aus Europa, getroffen haben, wo auch sehr gewichtige Sprecher, Ken Wilber, der via Video zugeschaltet war, Thomas Hübel, Don Beck, Stan Grof, Said Dalawani und auch andere gesprochen haben. Gleichzeitig muss man auch sagen, diese Konferenz ist einerseits eine Konferenz, wo sehr gewichtige Sprecher sprechen, aber andererseits ist es auch einfach ein Begegnungsfeld, wo sehr viele integral aktive, integral denkende und forschende Menschen auch Beiträge gemacht haben. Also es ist, glaube ich, eine Fülle von Workshops und kleineren Vorträgen. Das Thema, wir haben es ja kurz angeschnitten, war Reinventing Europe. Es ging also um Europa. Könntest du aus deiner Sicht einfach den Hörern und Hörerinnen so deine Eindrücke mal vorab schildern? Was war das für eine Konferenz? Was war spannend an der Konferenz? Was hast du aus dieser Konferenz mitgenommen?
Na, erstmal war die Konferenz mit Sicherheit eine Begegnung von Menschen. Von Menschen, die viel Tiefgang mitbringen und die gerne wachsen wollen und die sich in ihrem Bewusstsein erweitern wollen. Und die hatten dort natürlich eine unglaubliche Möglichkeit, anderen zu begegnen, ihren jeweiligen Anliegen zu begegnen und sich wechselseitig zu inspirieren. Es gab ja alleine 150 Presenter, also Workshops neben diesen ganzen Keynotes. Und von daher war es ein inspiriertes Miteinander sein und ein großartiger Austausch. Ich schätze, dass etwa 35 bis 40 Länder da waren, also alleine 25 europäische. Und dazu kamen dann andere wie USA, Kanada, China und so weiter. Also von daher als erstes mal eine großartige Begegnung von engagierten, interessierten Menschen, die gerne etwas in sich und bei anderen bewegen wollen. So, und dann natürlich das Thema. Und das Thema war ein Thema, das in einem Moment gesetzt war, in dem Europa sich in einer sehr tiefgreifenden Krise befindet. Und Reinventing Europe heißt, wenn man diesen Hintergrund sich anschaut, nach Wegen zu suchen, wie diese Krise auch mit Hilfe des integralen Denkens ein Stück weit ja, aufgefangen, begleitet, in lebensfördernde Bahnen gelenkt werden kann.
Du hast es ja schon angesprochen, das Thema Europa ist natürlich momentan ein sehr brennendes Thema. Man kann das wirklich in den verschiedenen Bedeutungen dieses Wortes so sagen. Es ist auch ein Thema, das von allen Seiten diskutiert, besprochen wird, wo viele Fragen stehen, wo auch viele Weichen gerade gestellt werden, wo auch viele Ängste gerade mobilisiert worden sind. Über 1 Million Flüchtlinge, die in Deutschland sind, eine auch verständliche Verunsicherung innerhalb der deutschen Bevölkerung, wie wir damit umgehen, wie sie weitergeht. Was würdest du sagen, ist aus integraler Sicht und speziell in der Konferenz in Ungarn die Beiträge, die von integralen Menschen hier zu dieser breiten gesellschaftlichen Diskussion gesetzt werden können? Was ist hier sozusagen etwas, wo wirklich aus einer integralen Perspektive bestimmte wichtige zusätzliche Perspektiven mit eingebracht werden?
Also ein Momentum in dieser Konferenz war mit Sicherheit die systemische Ausstellung, die am dritten Tag erfolgte. Da nehme ich mal an, werden wir später im Gespräch darauf eingehen, weil das eine ganz eigene Art des Herangehens an diese Krise war. Was die mehr kognitive Seite angeht, da hat eigentlich Ken Wilber schon in seiner Videobotschaft, hat er einen wesentlichen Akzent am Anfang gesetzt, indem er gesagt hat, also jetzt mit meinen Worten, sich mit der integralen Perspektive auseinanderzusetzen, ist ganz gut und schön. Aber jetzt in dieser Phase braucht man sie, um zu verstehen, was überhaupt passiert und dementsprechend auch zu handeln. Und das heißt, sich klarzumachen, dass eben Menschen mit diesen sehr unterschiedlichen Bewusstseinsebenen unterwegs sind, mit sehr unterschiedlichen Wertesystemen. Das ist ja vor allen Dingen Don Beck, hat es vor allen Dingen eingebracht. Und dass daraus Handlungsnotwendigkeiten erfolgen, die uns heute berühren. Und so der Hintergrund ist, in Krisenzeiten, also in so massiven Krisenzeiten, entsteht Verunsicherung. Und jede Bewusstseinsstufe mag ich eigentlich nicht sagen, weil das immer so ein hierarchisches System impliziert. Aber jede Art von Bewusstseinsausrichtung wird da angestoßen und die Menschen reagieren aus ihrem Selbstverständnis, aus ihrem Werteverständnis heraus und zwar lauter und heftiger und auch aggressiver, als sie das normalerweise tun würden, eben weil dieses auf dem Hintergrund von Verunsicherung geschieht. Und die integrale Perspektive würde dann helfen, dies nicht abzuwehren, sondern es zu verstehen, einzuordnen und darauf auch sinnvoll einzugehen. Im Denken, im Fühlen und natürlich im Handeln.
Jetzt hast du ja schon angeschnitten, und das ist wahrscheinlich auch einer wirklich der Stärken einer integralen Perspektive, erstens ein Erkennen und zweitens ein Wertschätzen von verschiedenen Wertesystemen. Das heißt, einmal wahrzunehmen, dass erstens innerhalb von Deutschland Menschen mit verschiedenen Wertkulturen, wenn ich einmal das so formulieren darf, leben, die auf Herausforderungen unterschiedlich reagieren, hier auch einfach unterschiedliche Schwerpunkte setzen, auch unterschiedliche Hoffnungen und Ängste haben und natürlich auch mit Flüchtlingen, die zum guten Teil aus dem Nahen Osten, viele eben auch aus Syrien kommen, dass das auch Menschen aus einer anderen Kultur mit eben anderen Wertestrukturen sind. Also das alleine überhaupt einmal ins Bild zu nehmen und als wichtigen Teil der Diskussion aufzunehmen, ist wahrscheinlich das, was von keiner Weltsicht mehr betrachtet wird als aus der Integralen. Inwiefern sind das wichtige Beiträge, Einsichten, die uns helfen können, mit dieser Situation in Europa umzugehen?
Ja, also ich würde gerne zu den zwei Ebenen, die du benannt hast, nämlich innerhalb von Deutschland und im Verhältnis zu den Flüchtlingen, noch eine dritte hinzunehmen, nämlich innerhalb von Europa. Oder auch, man könnte auch erweitern zwischen Europa und den anderen Ländern, USA etc. Also die Unterschiedlichkeit der Werteorientierung spielt sozusagen immer eine Rolle. Und jetzt nehmen wir mal konkret Deutschland. Also wenn wir mal AfD nehmen und wir würden sagen, da ist sehr viel Popol und sehr viel Rotes an Werteorientierung vertreten. Das heißt also auf der einen Seite starker Bezug zur Heimat und auf der anderen Seite eine aggressive Abwehr von dem, was jetzt an Neuem dazukommt, dann wäre eine angemessene Antwort natürlich der Aggressivität quasi eine Grenze zu setzen, aber gleichzeitig das dahinterstehende Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Verbundenheit, Identität, Heimat etc. zu erkennen und darauf auch erkennend zu antworten und es nicht gleich zu stigmatisieren. Weil sonst werden diejenigen, die vielleicht gar nicht in eine rechtsradikale Ecke abdriften wollen, aber die sich nicht mehr beheimatet fühlen, verloren gehen für den demokratischen Konsens. Das wäre ein Beispiel.
Ja, das ist ja etwas, denke ich mal, das vor allem für Menschen mit einem mehr liberalen, pluralen Hintergrund und ihrer Eigenwertehaltung wichtig ist, überhaupt einmal ins Bild zu nehmen, dass es diese anderen Wertehaltungen, die du jetzt eben von der AfD her auch angesprochen hast, gibt und dass die auch berücksichtigt werden müssen im Umgang mit der Situation. Don Beck, der Begründer von Spell Dynamics, der dieses System das Verständnis von Entwicklung von Kulturen und Wertehaltungen von Professor Graves genommen und weiterentwickelt hat, war ja persönlich auch in Ungarn, hat hier einen der Keynote-Beiträge besprochen. Hat hier Don Beck hier wirklich auch etwas mit beigebracht, dass es auch wichtig ist, hier einer breiteren Öffentlichkeit nochmal zugänglich zu machen, wo du sagen würdest, das ist etwas, das müssen gerade Menschen, die selber eben eher plural, eher weltoffen denken, mit in ihr eigenes Denken und in ihr eigenes Fühlen mit reinnehmen müssen, um hier eine produktivere, auch eine zukunftsoffenere Umgangsweise mit dieser europäischen Krise zu finden.
Ja, ich meine, Don Beck war der große alte Vertreter der Spiral Dynamics, der mit zwei seiner absolut brillanten Schüler kam, nämlich Elsa Malouf und Saïd Davlabani, die beide großartige Bücher vorgelegt haben zu genau diesen Fragen. Und also was mir sehr eindrücklich war, war, dass Don Beck nochmal sehr deutlich darauf hingewiesen hat, dass das natürliche Bedingungen sind, also von Polen, die gegeneinander schwingen und die sich ablösen. Und in der integralen Perspektive, das würde ich jetzt so vermuten, würde er so sagen, kommt es dann erstmals zu einer Synthese. Wenn man sich das vergegenwärtigt jetzt in Bezug auf die Analyse, dann fand ich zum Beispiel außerordentlich anregend, was die Elsa Malouf gebracht hat. Elsa Malouf ebenso wie ihr Mann Saïd Davlabani stammen aus dem Libanon und sie will quasi eine Roadmap entwickeln für die arabische Welt. Ich glaube, sie ist eine der besten Kennerinnen der arabischen Welt und ist eine ganz hochrangige Beraterin auch im arabischen Raum. Sie will eine Roadmap entwickeln, wie quasi die Entwicklung in diesen Ländern durch dieses Spiral Dynamics sich weiter entfalten können. Und da ist ihre ganz klare Botschaft, man kann bestimmte Entwicklungsstufen nicht einfach überspringen, sondern wenn man entwickeln will, muss man aufbauen. Sie hat das in der Pre-Conference, hat sie das sehr deutlich am Beispiel einer Organisation gemacht, die sie über 10 Jahre begleitet hat, wo also das, was wir als Orange, also effizienzorientiert, rational, leistungsbezogen interpretieren, erstmal gar nicht implementiert werden konnte, weil auf tieferen, also auf anderen Bewusstseinsebenen erstmal etwas geschaffen werden musste, das überhaupt dann den Weg in diesen orangenen Raum eröffnet. Und die Implementationsweise, wie sie das gemacht hat in Kooperation mit diesem Unternehmen, das weltweit tätig ist, war sehr blau. Das heißt also sehr auf Regeln, Ordnungen, Vorgaben von oben hin orientiert. Und dies ist für Menschen in unseren Ländern, die gerne postmaterialistisch unterwegs sein wollen, Diversity etc., in den Vordergrund stellen, erstmal eine Botschaft, die irritiert. Oder wenn man sagen würde, das ist politisch nicht ganz korrekt. Wir meinen, man muss immer die Vielfalt würdigen und einbinden, aber wenn man in Strukturen arbeitet, die an einer ganz anderen Stelle sind, dann wird es problematisch. Und diese Vertreter von Spiral Dynamics haben dann den Begriff eingeführt von Natural Design, also einem natürlichen Design, der sich an den Lebensbedingungen in den jeweiligen Organisationen, Institutionen, Gesellschaften orientiert und dann in Bezug auf übergeordnete Ziele, also die sicherlich um Bewusstseinsentwicklung sich ranken, danach fragt, wie kann man das machen, wer macht es, für wen macht man es, was macht man und wo macht man es. Also eine nicht verhaftet sein mit einer zum Beispiel postmaterialistischen Vorstellung, dass der Weg nun über Einbindung der Diversity geschieht, sondern eben so, wie es in den jeweiligen sozialen Verhältnissen angemessen ist, von den kulturellen Traditionen her.
Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen mehr nachfragen, wie diese Roadmap von der Elsa Malouf ausschaut. Du hast ja, glaube ich, schon zwei, drei zentrale Stichworte gesagt, die hier berücksichtigt werden müssen. und die man sich wirklich einfach mal auch selber ansehen muss. Das eine ist, dass Werteentwicklungen, Wertestufen nicht übersprungen werden können. Das hat sehr viel auch mit dem Begriff oder mit dieser Arbeitsweise, die Sie Natural Design nennen, zu tun. Wie kann man sich das vorstellen? Wie schaut so eine Roadmap aus? Was versucht Elsa Maalouf hier speziell für den Nahen Osten, aber eben auch, ich denke, für die kulturelle Entwicklung weltweit an einer Roadmap zu entwickeln, dass hier eine organischere, eine integriertere Form von kultureller Entwicklung ermöglicht?
Also erstmal, sie arbeitet daran und ihr Buch, das sie gerade veröffentlicht hat, heißt Emerge. Und da bitte ich einfach, das Buch sich zu nehmen, weil das ist viel zu komplex, als dass ich jetzt hier einfach eine Antwort geben kann. Aber so als Grundbotschaft würde ich sagen, wir liegen falsch, wenn wir meinen, die westlichen Vorstellungen von Demokratie seien das Angemessene, um in diesen Ländern zu einer Weiterentwicklung zu kommen. Und genauso, und da würde ich jetzt gerne wieder den Schwenk zurückmachen zu den Flüchtlingen. Da gab es ein sehr interessantes Papier von Leida Scheringer aus, ich glaube, Holland, die dazu gearbeitet hat mit Flüchtlingen. Genauso muss man auch bei den Flüchtlingen gucken, dass man die Menschen dort abholt, wo sie eben gerade unterwegs sind. Und wenn wir zum Beispiel mit dem grünen Mem, also dem verständnisvollen, einbindenden, jungen Menschen, die vielleicht gerade mit Rot, also mit einer sehr starken auch Wunsch, sich durchzusetzen, begegnen, dann kann das zum Teil einfach zu sehr problematischen Entwicklungen führen. Also auch da geht es darum, Menschen, die aus dem Überlebenskampf kommen, erstmal Verbundenheit zu geben und Zugehörigkeit, sodass sie sich dann allmählich anfangen können zu behaupten, die Regeln kennenzulernen und von dort aus langsam den Weg in die Gesellschaft finden. Flüchtlinge sind sehr verschieden, kommen in absolut unterschiedlicher Konstellation an, was ihre persönliche Entwicklung angeht. Aber ich glaube, die Grundbotschaft ist, wir müssen viel genauer hingucken, was dem jeweiligen Wertesystem und der jeweiligen Entwicklung angemessen ist und darauf reagieren. Integral heißt, das zu erkennen und darauf angemessen zu reagieren.
In deinem eigenen Institut in Berlin, Institut für Führungskunst, hast du ja auch einen speziellen Schwerpunkt der Wertschätzung. So wie du die Themen jetzt angeschnitten hast, sowohl als auf die, ich sag mal, deutsche Rechte, also die AfD, eben auch als auf die Flüchtlinge, höre ich durch, dass es wichtig ist, die Wertschätzung dessen, wo diese Menschen sind, um hier wirklich einmal zu verstehen, was ist denn überhaupt die Diversität der Situation, in der wir leben, und wie können wir hier ein organisches Ganzes bilden. Ist das sagen die Denkweise, hier wirklich mal den Blick aufzumachen und zu sehen, wir müssen die Menschen ernst nehmen, sowohl auf der rechten Seite, als auch die Menschen, die Flüchtlinge, die zu uns kommen, sie mal sehen, wer kommt denn und was sind denn neben dem Trauma allein schon, dass die Menschen ja aus einer Kriegszone kommen, dass die wahrscheinlich Menschen verloren haben, dass sie durch persönliche humanitäre Katastrophen gegangen sind, aber dass sie eben auch aus sehr speziell traditionellen Verhältnissen kommen, das zu verstehen und dann zu sehen, wie wir hier in Deutschland, in Europa Antworten finden können, die wirklich zukunftstragend auch für die weitere Integration der Welt in ihren verschiedenen kulturellen Ausrichtungen ist. Ist das ungefähr die Richtung, in die ich denke, geht?
Ja, das würde ich unbedingt dem zustimmen. Also wir müssen hingucken und das Hingucken ist immer dann sehr schwierig, wenn wir mit den eigenen inneren Dämonen kämpfen. Und das berührt dann einen weiteren riesengroßen Bereich, der auf dieser Konferenz wirklich eine große Rolle gespielt hat, nämlich das, was sozusagen im kollektiven Unbewussten verdrängt ist, also im Schattenbereich ist. Und da gab es den Strang mit Annette Kaiser, einer Mystikerin aus der Schweiz, die einen Vortrag gehalten hat, wo sie versucht hat, wie im Sufismus, also ihrem Hintergrund, wirklich die Herzdimension in den Mittelpunkt zu stellen. Und dann anschließend Thomas Hübel, der jahrelang sich mit kollektiven Traumata bei uns, aber nicht nur bei uns, sondern in Israel und in anderen Ländern beschäftigt hat. Und der ganz klar gesagt hat, also wenn wir in diese, wenn wir zu einer Weiterentwicklung unseres Bewusstseins im Sinne von mehr Einbeziehung, also mehr Verstehen kommen wollen, dann müssen wir durch den Schatten durch und müssen uns anschauen, was da ist. Und die Aufstellung, die systemische Aufstellung war ein, also für mich das eigentlich das Besonderste an dieser ganzen Konferenz, weil es dort gelungen ist, ein Stück weit in diesen Schattenbereich einzutreten und Heilungsprozesse anzustoßen. Ich kann da jetzt gerne mehr sagen.
Ja. Bevor wir noch zu der Aufstellung kommen, die ja wirklich auch aus deiner Sicht wahrscheinlich das zentrale Stück dieser Konferenz war, möchte ich noch ganz kurz auf die Annette Kaiser und den Thomas Hübel zu sprechen kommen. Der Thomas Hübel ist ja auch bekannt für seine Arbeit mit dem Trauma, speziell der österreichischen Geschichte. Er ist ja Österreicher, lebt interessanterweise in Israel, also lebt auch biografisch dieses Spannungsverhältnis.
Auch in seiner Partnerschaft.
Auch in seiner Partnerschaft, korrekt. Kannst du noch aus deiner Sicht sagen, welche Rolle spielt unsere eigene traumatische, kulturell traumatische Situation und Vergangenheit in der jetzigen europäischen Krise, speziell auch aus deutscher Sicht?
Also ich denke, das kollektive Trauma in Deutschland bricht ja im Moment auf, weil, also nicht nur in den Reaktionen auf die Flüchtlingsbewegung, und zwar positiv wie negativ, sondern es fängt auch an, ins Bewusstsein zu kommen durch diese ganzen Diskussionen über Kriegskinder und Kriegsenkel und wie das intergenerational weitergegeben wird. Also etwas, was noch vor wenigen Jahren als völlig abstrus und abwegig erschien, beginnt in dem Mainstream ins Bewusstsein zu sickern, dass sehr viel an tiefen traumatischen Verletzungen durch die Entwicklung Zweiter Weltkrieg und Nachfolge und aber auch noch früher davor im kollektiven Unbewussten schlummert. Also wenn man sich mal nur ein paar Zahlen klar macht, 12 Millionen Vertriebene, 2 Millionen, sagt man, vergewaltigte Frauen. Aber wir brauchen nicht nur in Deutschland zu bleiben, wir können nach Polen gehen, etwa 1,5 Millionen Polen, die also von Osten nach Westen verschoben wurden. Also eine Unzahl von tiefen Verletzungen, die dann über die Eltern, die also in der ersten Generation vor allen Dingen ins Schweigen gefallen sind und dann ihren Kindern keine Beziehungssamen geben konnten, in der zweiten Generation dann wieder weitergegeben wurden. Also da gibt es sehr viel. Und man kann sagen, dass durch diese Krise, die jetzt da ist, unterschiedliche Möglichkeiten aufbrechen. Das eine ist sozusagen aus dem, und da fängt es dann ein bisschen an, problematisch zu werden, oder ich sage mal erst das Positive, wirklich aus einer Verarbeitung der Krise heraus zu sagen, okay, wir finden einen Weg, um die Menschen, die in Not sind, aufzunehmen, ihnen einen Platz in unserer Gesellschaft zu geben und ihnen eine neue Lebensperspektive zu eröffnen. Das wäre erwachsen, human. Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit, dass aus einem Schuld- und Schamkomplex heraus man meint, jetzt alles wieder gut machen zu müssen und dann keine Grenzen setzen kann für sich selbst, also sozusagen über das gute Ziel hinauszuschießen und sich selbst dann wiederum ein Stück weit zu verlieren. Das ist eine, wie ich meine, problematische Entwicklung, weil sie zu einer Überdehnung und einer Überforderung im Innenraum führt. Und diese Überdehnung und Überforderung im Innenraum führt dann dazu, dass man, dass sozusagen es wieder ein Backlash gibt, also einen Rückschlag gibt, der sich dann wiederum negativ auswirkt. Und die dritte Möglichkeit ist natürlich, und es gibt noch viele Möglichkeiten, die dritte Möglichkeit ist, dass man alle Gefühle abspaltet und aus dieser Abspaltung heraus dann quasi versucht, das Problem, das jetzt existiert, gar nicht zur Kenntnis zu nehmen und gar nicht Wege und Lösungswege zu finden. Also so kann man sagen, dass durch die jetzige Krise tatsächlich sehr viel wieder aufbricht. Und die Aufstellung hat dann auch gezeigt, dass da Heilungsmöglichkeiten sind.
Ja. diese Aufstellungsarbeit, und vielleicht kannst du auch ein bisschen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sagen, was mit Aufstellungsarbeit gemeint ist, weil wahrscheinlich viele werden es kennen, einige werden es vielleicht doch nicht kennen. Aufstellungsarbeit ist ja auch eine Arbeit im gemeinsamen kollektiven Feld, Bewusstseinsfeld. Kannst du einfach mal, nachdem das wirklich auch eine Arbeit war, die ja viele Menschen auf der Konferenz mit einbezogen hat, kannst du schildern, was war das? Was habt ihr da gemacht in dieser Ausstellungsarbeit des europäischen Feldes?
Ja, also erstmal eine systemische Arbeit arbeitet ja mit dem Kollektiven, mit den unbewussten Feldern, und die Menschen, die in eine solche Aufstellung gehen, sind eingeladen ohne Worte. Aus dem, was Sie in Ihrem, also Sie übernehmen bestimmte Rollen, dazu werde ich gleich noch etwas sagen, was Sie in dieser Rolle empfinden, und das drücken Sie dann in dem Feld aus und kommen in Interaktion. Und in diesem Fall war es so, dass in einer ersten Stufe wir die unterschiedlichen Länder gebeten hatten, sich zu finden und dann in einem Verfahren ohne Worte einen Repräsentanten, eine Repräsentantin ihres Landes zu bestimmen. Das waren dann etwa 25. Und in einem zweiten Schritt haben wir gebeten, dass bestimmte Energien, die eben angeschaut werden wollen, wenn man diesen Prozess der Heilung unterstützen will, dass sich dafür auch Repräsentanten melden, und dann wurde in einem intuitiven Verfahren, wurden, wenn mehrere da waren, diese ausgewählt. Und diese zusätzlichen Energien waren zum Beispiel also die europäische Seele, der europäische Boden, das Männliche, das Weibliche, die Kinder Europas, Scham, Friede, Krieg, Terrorismus, Migranten, Kolonialismus und so weiter. Also eine ganze Reihe von tiefgreifenden Prozessen und Energien, die wirklich eine große Bedeutung haben, wenn wir diese Art von Heilungsprozessen unterstützen wollen. Und dazu gehörte dann auch ein Repräsentant für Afrika und ein Repräsentant für den Nahen Osten, und alle kamen miteinander in Interaktion. Wir hatten einen, wenn man so will, einen heiligen sakralen Raum wie ein Mandala mit vier Pforten, und in der Mitte war eine einzige Person, ein einziger Repräsentant definiert, und das war die Seele von Europa. Und dann gab es...
Das heißt, hier sind Menschen, die ausgewählt werden, bestimmte Länder, aber eben auch bestimmte, ich würde es mal so formulieren, geistige Qualitäten oder auch Qualitäten wie das Land.
Geistige Energien zu repräsentieren. Ja.
Zu repräsentieren. Das Ganze wird aber nicht verbal, also nicht im Gespräch, sondern nonverbal gemacht, indem man sich eben in einem Raum, in einem physischen Raum aufstellt
Und bewegt entsprechend dem, was an Impulsen in diesen Menschen hochkommt.
Ja. Warum war diese Aufstellungsarbeit so zentral? Was ist dort geschehen, dass du meinst, das war wirklich das zentrale Ereignis dieser Konferenz?
Ja, also die einzige Rolle, die wir bestimmt hatten und definiert hatten, war die Seele von Europa. Und die Aufstellung begann damit, dass sie in die Mitte des Raumes ging und dann diese ganzen europäischen Länder, wie die Repräsentantin sagte, war da auch Freude, als diese Länder kamen. Und dann kamen diese anderen Energien rein und es wurde sehr schwer, sehr, sehr schwer. Und die Repräsentantin von der Seele von Europa hat nach relativ kurzer Zeit ihren Platz in der Mitte verlassen und hat sich im Umfeld, also in der Peripherie bewegt, und es wirkte so, als wenn sie versucht, die unterschiedlichsten Energien einzubinden. Und in dem Moment, wo sie ihren Platz verlassen hat, ist eine junge Frau, die etwas repräsentierte, man wusste ja nicht, was das ist, weil in der Fülle konnte man sowas gar nicht behalten, und die trugen keine Schilder um sich, was sie nun repräsentierten, das war bewusst nicht gemacht, nahm diesen Thron in der Mitte ein und saß dort mit einer ungeheuren Energiekraft und wurde, wenn man so will, also wie so eine Worshipping, also wie eine dunkle dunkle Kraft, die man ehrte, saß sie dort und ließ sich auch aus diesem Platz nicht rausbewegen. Und das entpuppte sich dann später in einem sehr viel späteren Prozess als die Scham. Also als dann sozusagen die sichtbar wurde, für was die einzelnen Repräsentanten standen, wurde erkennbar, dass es die Scham war. Und das ist natürlich tiefenpsychologisch ungeheuer interessant, weil in diesem Prozess sozusagen das, was unter der Decke gehalten wurde, plötzlich auf die sichtbare Bühne kam.
Wenn ich das in einem Satz nachformulieren darf, das heißt, die Scham hat den Thron in Europa eingenommen.
Ja, ich würde jetzt sagen, nach der Aufstellung, sie hatte.
Ja.
Und es gab einen sehr schönen und sehr heilenden Prozess, sie von diesem Thron nicht zu entfernen, aber ihr diesen Platz nicht mehr zuzubilligen. Und das war, dass irgendwann die Repräsentantin der Seele von Europa wirklich einen klaren Schritt machte, um sie aus diesem Thron herauszuheben, indem sie unter den Thron fasste und dann Unterstützung bekam. Und dann wurde sie eben nicht einfach weggetragen oder abgelehnt. Das wäre ja tiefenpsychologisch erneut die Abspaltung, sondern der Thron wurde sozusagen langsam zur Seite geneigt, sodass sie auf den Boden kam und eigentlich ankam in ihrer Not. Und ich meine, das ist nur der spektakulärste Prozess, den ich jetzt genannt habe, aber rundherum um diesen zentralen Prozess fanden unglaublich viele heilende Begegnungen statt. Und ich würde sagen, also für mich ist das, wenn ich jetzt mal auf Deutschland blicke, die Schuld- und Scham-Thematik zieht ja ungeheure Kraft ab. Und Thomas Hübel hat so eine Formulierung gebracht von Reaction to Response. Also wenn wir die Scham nicht zu uns nehmen, sondern abspalten, dann reagieren wir. Aber Response heißt wirklich Antworten darauf, Verantwortung übernehmen und dann kann es sich verwandeln in Verantwortung, Responsibility. Und ich denke, da ist wirklich viel passiert. Also wenn solche Arbeiten mit systemischen Feldern eine Wirkung haben, die über dieses kleine Ereignis dort in Ungarn hinausgeht, und daran glaube ich, dann glaube ich, ist da wirklich sehr viel passiert.
Welche Wirkung hat es denn mit diesen 400 Teilnehmern gehabt? Ich glaube, ist auch vielleicht ganz kurz zu sagen, es waren ja fast 100 bis 200 Teilnehmer auf dieser Aufstellung involviert. Das heißt, das war ja wirklich ein Großteil der Menschen, die zu dieser Konferenz kamen, waren auch in diesen systemischen Arbeiten direkt mit beteiligt.
Also ich würde schätzen, ca. 200 waren direkt beteiligt. Davon waren etwa 50 in der Aufstellung gleich am Anfang. Und irgendwann wurde dann der äußere Kreis, der um dieses Mandala herum saß, wurde eingeladen, auch in diesen, also der wurde sozusagen aufgelöst, sodass die ganze Fläche offen war für systemische Interaktionen. Ich habe gestern lange, lange Rollenfeedbacks gelesen von Menschen, die daran teilgenommen haben oder die in dem äußeren Kreis erst waren und dann hinterher erst teilgenommen haben. Es ist tief bewegend. Es ist wirklich tief bewegend. Also was sich da an individuell kollektiven Erfahrungen widerspiegelt. Und mal ein Wort zu den Veranstaltern. Also Bence Ganti mit der Integralen Akademie Ungarn, der Veranstalter war und der diese Facilitation zusammen mit Peter, dessen Nachnamen ich leider nicht weiß, einem ungarischen Kollegen und mir geleitet hat. Also die Arbeit, die dort von den Veranstaltern über 2 Jahre Vorbereitung, dazu gehört auch das Integrale Forum in Deutschland und Dennis Wittrock von Integral Europe, die Vorbereitungsarbeit und die Arbeit, die auf der Konferenz geleistet wurde, das war phänomenal. Also muss ich wirklich sagen, es war für mich auch ein großes Glück, daran teilnehmen zu dürfen.
Jetzt war diese Konferenz natürlich neben diesen Keynote-Speakern, die wir teilweise schon benannt haben, und den ganzen Beiträgen, die auch sonst noch hier sich eingebracht haben in der Konferenz, einfach auch ein großes Begegnungsfeld. Kannst du ein bisschen schildern, was sich dort begegnet ist? Was sind die Dinge, wo du sagst, da kommt etwas zusammen, da ist etwas, das ist erstens für die Menschen, die dort waren, wichtig, das ist zweitens für die, ich sag mal, integrale Szene von Bedeutung, aber vielleicht auch über die integrale Szene für den kulturellen Raum Europas wichtig und ein Impuls, der es wert ist, hier wirklich wahrgenommen zu werden.
Also einmal, ich würde gerne noch einen Strang, den ich noch gar nicht erwähnt habe, aber der doch eine für meine Begriffe nicht nur auf der Konferenz wichtige Rolle, sondern auch in der Nachwirkung eine wichtige Rolle spielen kann. Das ist dieser ganze Bereich Reinventing Organizations oder TEAL, zurückgehend vor allen Dingen auf Frédéric Leloux, dessen Arbeiten durch Joste Block vor allen Dingen vertreten waren. Und da deutet sich etwas an, was wirklich in Richtung auf eine andere Organisationsentwicklung hindeutet. Und in seiner Videozuschaltung von Frédéric Leloux hat er von dem sogenannten Tipping Point gesprochen, also von dem Umkipppunkt, an dem erkennbar wird, dass die bisherige Weise, Organisationen zu führen, nämlich doch letztlich hierarchisch und nicht sich selbst organisierend in einer holokratischen Struktur, dass die irgendwann wirklich echt obsolet ist.
Und ein Vertreter dieser neuen Organisationsstruktur oder dieser Denkweise, nicht nur Denkweise, sondern auch dieser Praxisweise, ist ja Joste Block, der auch auf der Konferenz gesprochen hat.
Ja, das war ein Highlight.
Der eine große Organisation in Holland führt. Vielleicht magst du ein paar Worte dazu sagen, weil das ja durchaus ein Beitrag ist, der eben gerade auch aus der integralen Szene kommt und der hier im Wirtschaftsbereich weit über diese Szene hinausstrahlend vielleicht wirklich auch ein Schritt in die neue Zukunft von Organisationsstrukturen ist.
Ja, absolut. Also das Beispiel von Joste Block ist, es geht um die Versorgung von Alten und Pflegebedürftigen im kommunalen Raum und so wie das eben in unseren bisherigen Wirtschaftsunternehmen ist, untergliedert man die Arbeiten in Spritzen setzen, Verbände setzen, Mahlzeiten bringen und so weiter. Und die Hilfsbedürftigen und Pflegebedürftigen bekommen eine Fülle von unterschiedlichen Menschen, mit denen sie keine Beziehung entwickeln können. Sie fühlen sich letztlich eigentlich nicht wahrgenommen, wertgeschätzt und in ihren Bedürfnissen auf kleine Pakete von Dienstleistungen, die nach Stoppuhr abgerechnet werden, reduziert. So, und dem hat dann Joste Block einen völlig anderen Ansatz entgegengesetzt, beginnt mit 4 Nurses, wie das heißt, also Altenpflegern oder kommunalen Pflegern. Und nach einem Prinzip, wo sie sagen, maximal 12 von diesen Kräften arbeiten zusammen, organisieren ihre Arbeiten selbst, gucken, was die Menschen brauchen, schaffen dadurch Beziehungen zu diesen Menschen, integrierte Dienstleistungen, die personenbezogen sind und die nicht dienstleistungspaketbezogen sind. Und das hat dazu geführt, dass sie inzwischen 70.000, wenn ich das richtig erinnere, Menschen betreuen, dass sie mehrere hundert solcher Teams haben, dass die Kosten dramatisch sinken, dass die Zufriedenheit der betreuten Person dramatisch wächst und die Gesundheit auch deutlich besser ist als bei den anderen. Also ein völlig anderes Modell, das in hohem Maße auf Selbststeuerung, Selbstkreativität ausgerichtet ist und zu völlig neuen Ergebnissen führt.
Frédéric Leloux, den du ja kurz erwähnt hast, hat ja ein Buch geschrieben, Reinventing Organization. Die Organisation von Joste Block ist auch eine der Organisationen, die er dort beschreibt. Es ist ja ein Buch, das international wirklich ein großer Erfolg geworden ist. Also ein Buch, das auch auf die Bestsellerliste von der New York Times geraten ist. Also auch in Deutschland ein großer Erfolg in Wirtschaftskreisen ist. Hier zeichnet sich ja wirklich ein neuer Ausblick ab, wie sich Organisationen entwickeln können. Ich hatte in einem Gespräch mit Frederic Laloux vor ungefähr einem Jahr oder vor 2 Jahren vielleicht sogar schon über sein Buch Reinventing Organization eine sehr einfach spannende Erfahrung für mich, wo ich ihn gefragt habe, was denn dieser neue Führungsstil ist und wo er damals gesprochen hat, in diesem neuen integralen Führungsstil übernehmen Führungskräfte gleichzeitig mehr und weniger Verantwortung. Er hat es so formuliert, sie nehmen insofern weniger Verantwortung, als einfach weniger Entscheidungen über ihren Schreibtisch gehen. Die Entscheidungen bleiben im System, sie übernehmen aber mehr Verantwortung, indem sie Verantwortung übernehmen, dass die kollektive Weisheit der Organisation selbsttragend wirkkräftig wird. Das heißt, Führung heißt, die Selbstorganisation der kollektiven Weisheit in Organisationen wirklich so zu strukturieren, dass sie selbst funktionieren. Das ist ja ein Organisationsmodell, das wurde bisher so nicht gedacht. Ist das etwas, was wirklich im Integralen momentan ein Beitrag ist, den wir uns anschauen müssen? Da ist etwas, wo wir die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, auch vielleicht auch, wie wir gemeinsam unsere Gesellschaft gestalten, neu überdenken müssen.
Unbedingt. Ich glaube, dass da wirklich eine nachhaltige Wirkung von ausgehen kann. Und ein wesentliches Moment darin ist Vertrauen. Vertrauen in die Fähigkeit, mit den eigenen Kompetenzen das Beste zu tun. Und gleichzeitig aber eine Verbundenheit durch Information und Kommunikation, die einen nicht herausfallen lässt, sondern die dafür Sorge trägt, dass man sich als Teil eines großen Netzes begreift, in dem man wirksam ist. Ich glaube, dass da tatsächlich eine Möglichkeit existiert, von den alten hierarchischen Mustern weiter abzukommen und zu neuen Möglichkeiten zu kommen. Was allerdings auch immer heißt, dass man als Mensch diesen Schritt in sich gemacht haben muss, dass man bereit ist, Kontrolle abzugeben, anderen zu vertrauen und trotzdem hinzugucken, dass die Verbundenheit für das, also jetzt mal wieder mit Spiral Dynamics gesprochen, für das Subordinate Goal, also für das übergeordnete Ziel oder das darunterliegende Ziel, dass diese Verbundenheit weiterhin aufrechterhalten wird. Also ich glaube, da ist tatsächlich etwas, was die integrale Szene intensiv aufgreifen könnte. Für Dennis Wittrock ist es ein ganz besonderes Moment. Dennis Wittrock war ja einer der Organisatoren und Einladenden dieser Konferenz. Und in Lightning Edge war eine Gruppe, die auch mit eingebunden war in die Vorbereitung der Konferenz, sodass also aus diesem Strang auch eine ganze Reihe von Seminaren und Workshops war, sodass die Menschen sich da inspirieren konnten. Und wenn mich nicht alles täuscht, haben die sogar nach der Konferenz noch weiter dort getagt. Aber es gab andere Themen, nicht? Ich meine, die Themen reichten von Theorie über Beziehungen, über Refugee Crisis, Community Building, Politics, was auch immer, also spirituelle Experiences. Ja. Jeder konnte sich dort verorten und die, also Dennis Wittrock, Hannah Hündorf vom Integralen Forum und Benzi Ganti haben wirklich auch viel Arbeit darauf verwendet, gute Beiträge auszusuchen und das scheint nach dem, was ich gehört habe, auch wirklich gelungen zu sein.
Darauf wollte ich auch gerade noch zu sprechen kommen. Aus dieser Fülle von Beiträgen, die hier ja wirklich noch gebracht wurden, gibt es einige wenige, die wir vielleicht noch erwähnen könnten, wo du sagst, das ist dir zu Bewusstsein gekommen, da sind wirklich spannende Impulse unterwegs, die wert sind, dass wir sie uns näher ansehen.
Also es gab auch dort eine Award Ceremony, also es wurden Preise vergeben für die besten Papiere und für die besten Workshop-Papiere und Posters. Also Wer sich da ein bisschen schlau machen will, der muss einfach mal auf die Webseite gehen und sich das angucken. Ich habe das jetzt nicht mehr im Einzelnen präsent. Ich erinnere mich an zwei Beispiele. Das war also das Papier von Leider Schöringer, wo es darum ging, wie man mit den Flüchtlingen umgeht aus einer integralen Perspektive. Und da war auch ein amerikanischer Paartherapeut, der gewürdigt wurde mit seinem Papier. Aber es gab andere, die ich jetzt nicht in Erinnerung habe. Also auch da wurde versucht, den Qualitätsstandard hochzuhalten, indem eben auch Preise vergeben werden für besonders gute Eingaben.
Jetzt ist so ein Event natürlich, du hast es ja am Anfang unseres Gesprächs auch schon mit eingebracht, immer auch eine Begegnung zwischen verschiedenen europäischen Kulturen. Es ist auch eine Begegnung zwischen Westeuropa und Osteuropa, es ist auch eine Begegnung zwischen Nord- und Südeuropa. Hat das, dieser Begegnungsfaktor, eine wichtige Rolle gespielt
bei der Konferenz? Also ich denke, in der Aufstellung mit Sicherheit. Also zum Beispiel, der Terrorist war ja auch da und nach der Aussage dieses Repräsentanten hat er eigentlich nur mit zwei Ländern Kontakt haben können, nämlich mit Frankreich und Belgien interessanterweise. Wahrscheinlich wie alles kein Zufall. Oder eine andere Begegnung, Tschechien und Slowakei, das hat also, ich würde mal schätzen, 1,5 Stunden gebraucht, bis die sich begegnen konnten. Da ist ja auch eine tief traumatisierende Trennung gewesen zwischen diesen beiden Teilen, eine der ehemaligen Tschechoslowakei. Oder Begegnungen zwischen Afrika und Europa, also den Repräsentanten von Afrika und europäischen Ländern, also schwierig und teilweise verbindend. So, dass man sagen kann, also mit Sicherheit hat sich auf diesem, oder ich habe gerade gelesen, Finnland, der Repräsentant von Finnland, der vor allen Dingen das Bedürfnis hatte, sich also möglichst weit entfernt zu halten von Russland, aber wiederum auch eine Beziehung hatte zu dem übrigen Europa. Also man muss da nochmal genau hingucken, was da im Einzelnen passiert ist, aber mit Sicherheit ist das Feld ein Feld gewesen, in dem sehr viel auf der nichtsprachlichen Begegnungsebene sich vollzogen hat. Und ansonsten, ich habe jetzt gerade einen kleinen Filmausschnitt gesehen, den die Veranstalter genannt haben People, wo man sieht, also wie in den Lounges vor der Tür wunderbare Begegnungsmöglichkeiten stattgefunden haben. Das hat schon damit begonnen, dass der erste Abend, alle wurden auf ein Boot gekarrt und dann bei stürmischem Wind sind wir aufs Wasser rausgefahren, haben miteinander auf dem Boot gegessen und uns ausgetauscht und hinterher noch Musik gehört, also eine noch sehr stimmungsvolle Musik wahrnehmen können. Dann gab es ein Feuer, um das herum getanzt wurde. Ja. Also es gab so eine, und dann gab es eine Gulasch-Party. Es gab viele Möglichkeiten, sich zu begegnen, und ich glaube, die Menschen haben davon wirklich sehr Gebrauch gemacht. Ja, also das war mein Eindruck.
Darf ich als letzte Frage noch stellen? Was denkst du, wird auf dieser Konferenz entstehen? Welche Impulse sind sichtbar? Was denkst du, kann man hier erwarten? Und was werden hier nächste Schritte sein, die hier daraus entstehen können?
Ich meine, wir beiden, Tom, du und ich, wir kennen uns ja aus der Konferenz Aussehen mit Deutschland, Verantwortung, Heilung, Transformation. Und ich würde diese Konferenz durchaus in eine Linie sehen, also in 2014 mit der Außenkonferenz haben wir relativ intensiv uns mit diesem Schattenaspekt in Deutschland befasst und versucht, Wege der Heilung zu öffnen. Hier ist das in Ungarn ist das auf der europäischen Ebene angelegt gewesen und ich meine, ein riesengroßer Schritt ist da geschehen. Von Annette Kaiser weiß ich, dass sie sich mit der Idee trägt, in 2019 alle unterschiedlichen Initiativen, Gruppierungen etc., die in Europa wirklich die Idee einer Wiedergeburt von Europa aus dem Herzen heraus unterstützen, zu animieren zu einer Walking Meditation, also zu einem Gehen das dann in der Mitte von Europa enden soll und damit auch etwas sichtbar machen soll, was in Europa da ist, was mehr ist als nur die Brüsseler Bürokratie und Verwaltung. Also ich glaube, wir haben die Möglichkeit, uns in einem Entwicklungsstrom zu begreifen, der vielleicht wirklich zu einer besonderen neuen Qualität führt, die man eben auch mit Europa von der Seele her benennen könnte. Die Europas Seele ist ja eine Formulierung, die geht auf Jacques Delors zurück, den ehemaligen Kommissionspräsidenten, ist sehr beäugt und belächelt worden in Deutschland. Evolve hat dazu jetzt sogar eine Nummer gemacht. Also das ist ein Begriff, der einfach zeigt, dass wenn wir aus dieser unsäglichen Kriegskultur, die Unkultur, die in Europa geherrscht hat, in eine Friedenskultur hineinwachsen wollen, dann müssen wir die Seele mitnehmen, wir müssen die Landschaft mitnehmen, wir müssen Menschen mitnehmen, die Kulturen mitnehmen. Und ich würde sagen, diese Konferenz war ein Meilenstein auf diesem Weg und das stimmt mich sehr hoffnungsfroh, ja.
Sehr schön. Ich darf vielleicht auch ganz kurz noch die Website von der Konferenz durchsagen, auf der man auch vieles und Informationen weiterhin abrufen kann. Die Website URL heißt Integral Europe Conference, in einem Wort geschrieben, .com. IntegralEuropeConference.com. Dort gibt es bereits einiges an Informationen. Es wird auch weiteres an Informationen noch aufgeschaltet werden. Und ich glaube, es ist ein Meilenstein in einer Entwicklung, die wir hoffentlich auch gemeinsam gehen werden. Barbara, danke für die Eindrücke, die du hier aus Ungarn mitgebracht hast. Danke auch für die Analyse dazu. Und ich hoffe, dass wir dieses Gespräch in verschiedenen Formen weiterführen können.
Ja, herzlichen Dank, dass ich die Gelegenheit hatte zu berichten. Für mich war es selbst ein wirklich sehr besonderes Ereignis, für das ich sehr dankbar bin.
Ja, herzlichen Dank auch für die Zuhörer und noch einen schönen Tag.
Danke, wiederhören.